So, ja, einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich, Sie hier zu begrüßen zu dürfen zu unserer Veranstaltung Software and Internet Economics. Ja, mein Name ist Peter Buxmann und ja, die Veranstaltung wird aufgezeichnet, wie Sie auch an dem Winfoline-Label da dem entnehmen können. Das heißt, wir machen diese Veranstaltung auch für Studierende der Unis aus Göttingen, Kassel und Saarbrücken zugänglich. Das ist praktisch so eine Art Online Masterstudiengang im Bereich Wirtschaftsinformatik. Jo. Einfach mal, um noch so ein Gefühl dafür zu bekommen, ich gehe mal davon aus, die meisten von Ihnen sind im Masterprogramm Wirtschaftsinformatik. Kann sich mal alle melden, die Master Wirtschaftsinformatik studieren? Ja, das ist eine sehr große Anzahl. Wie sieht es aus mit Informatikern, die sozusagen, genau, das ist immer so die zweitgrößte Gruppe an und für sich. Wirtschaftsingenieure sind nur einer, okay. Und Mathematik, Wirtschaftsmathematik haben wir auch einige, genau, prima, okay. Welche Fächer noch? Habe ich noch irgendwas vergessen? Ich will einfach nur so ein Gefühl für bekommen. Also nichts weiteres. Hm? Ist das Mikro an? Ich denke schon, ne? Ja, gut. Ja, dann starten wir mit ein paar organisatorischen Dingen zunächst mal. Hier hinter der Kamera sitzt die Rabea Sonnenschein. Rabea Sonnenschein ist wissenschaftliche Mitarbeiterin bei mir am Lehrstuhl, ist aber nicht nur für die Aufzeichnung der Veranstaltung zuständig, sondern eben auch für die Übung und die Betreuung von der ganzen Veranstaltung. Deswegen hier zum Thema Sprechstunde Vereinbarung per E-Mail sowohl die E-Mail-Adresse von der Rabea Sonnenschein als auch meine. Ja, also schreiben Sie uns einfach an, wenn Sie eine größere Sache zu besprechen haben, oder wenn es kleine Sachen sind, dann bietet es sich eigentlich auch immer ganz gut an, direkt nach der Veranstaltung einfach nach vorne zu kommen. Genau, das ist die Vorlesung, die startet heute und die Übung findet dann donnerstags um 13.30 Uhr statt, und zwar ist der erste Termin am 13.11. Der liegt nicht deswegen so spät, weil die Rabea Sonnenschein keine Lust hatte, das vorher zu machen, sondern weil es einfach dann hoffentlich gut passt mit der Synchronisierung zwischen Vorlesung und Übung. Wir werden alles geben, dass das zeitlich gut funktioniert. Genau, das ist dieser Teil zum Organisatorischen. Teil 2 des Organisatorischen, ich denke mal, die meisten von Ihnen kennen das. Veranstaltungsmanagement wird mit TUCAN durchgeführt, und die Aufzeichnungen der Lehrveranstaltung werden Ihnen über die Lernplattform Moodle dann letztendlich bereitgestellt. Nichtsdestotrotz freue ich mich, wenn Sie dann dienstags 13.30 Uhr so zahlreich erscheinen wie hier heute, weil, um ehrlich zu sein, macht es dem Lehrenden in aller Regel auch mehr Spaß, wenn der Hörsaal voll ist, als wenn da nur wenige Figuren da sitzen. Aber ich werde es nicht kontrollieren in der Klausur, das ist keine Sorge. Genau, und dass für die Nutzung beider Systeme eine TU-ID erforderlich ist, da sage ich Ihnen jetzt, glaube ich, auch nichts wirklich Neues. Gut, dann können wir eigentlich schon mal noch nicht mit der Gliederung der Veranstaltung. Neben unserer normalen Webadresse haben wir mittlerweile auch seit, zwei, drei Jahren eine Facebook-Seite. Wer sich die mal anschauen will und auch liken will, da finden Sie ab und zu halt Informationen rund um den Lehrstuhl, was so passiert, oder wenn wir irgendwelche Veranstaltungen organisieren. Das wäre wahrscheinlich sozusagen der Mehrwert für Sie, und was für uns auch ein ganz guter Mehrwert ist, wenn wir, es war ja sozusagen immer auch ein großes Thema, wie man mit seinen Ehemaligen umgeht, wie man mit E-Mail-Adressen von Ehemaligen beispielsweise umgeht. Die wechseln dann von der einen Firma in die anderen. Wenn die Ehemaligen aber Interesse haben, sozusagen über uns Kontakt zu haben, liken sie einfach unsere Facebook-Seite und bleiben somit ein Stück weit uns verbunden. Ja. Das ist das, facebook.de/winftu Darmstadt. Und genau, dann würde ich sagen, steigen wir mal gleich in das Thema Gliederung ein. Was erwartet Sie hier in der Lehrveranstaltung? Wir haben praktisch drei Teile dieser Lehrveranstaltung. Vielleicht so eine grobe Überschrift, Software and Internet Economics ist, wie man sozusagen mit dem Thema umgeht, wenn man, wenn digitale Güter sozusagen Gegenstand des Handels sind, also aus Anbietersicht beispielsweise. Wie sehen denn meine Geschäftsmodelle und Strategien aus, wenn ich ein Anbieter von digitalen Gütern bin? Also digitale Güter, ja, wie beispielsweise Software, das wird so ein Schwerpunkt sein in dieser Lehrveranstaltung, aber auch digitale Güter wie beispielsweise im Musikbereich oder im Filmebereich oder auch im Servicebereich. Ne? Also Servicebereich wird mir jetzt als erstes Beispiel das Thema Cloud Computing einfallen. Auch das ist ja ein digitaler Service, der letztendlich von Anbietern den Kunden zur Verfügung gestellt bekommt. Also das ist sozusagen das Thema, mit dem wir uns hier in der Veranstaltung beschäftigen werden. Wir werden heute und nächste Woche, werden wir diesen Grundlagenteil, Grundlagen der digitalen Netzökonomie behandeln. Hier ein paar Zahlen zur digitalen Netzwirtschaft oder Netzökonomie. Wir werden Eigenschaften digitaler Güter behandeln. Das hat der ein oder andere von Ihnen vielleicht schon mal gehört. Das, da werde ich Ihnen nochmal so die Basics vorstellen und vielleicht können wir das dann ja auch noch ein Stück weit hier diskutieren. Thema Netzeffekte und Netzeffektmärkte wird hier so praktisch den Hauptteil dieses ersten Kapitels geben, weil es eben beschreibt, was ist eigentlich so besonders und spezifisch, wenn wir uns um das Thema digitale Güter kümmern. Folgen der Digitalisierung, das ist gerade heute ja ein Riesenthema. In Hamburg ist heute ja der IT-Gipfel, wo Vertreter von der Wirtschaft, insbesondere der Politik und noch mehr Medienvertreter sind. Das fand ich mal ganz interessant, als vor 3 Jahren oder irgendwie sowas, nageln Sie mich nicht fest, ob es 3 oder 4 Jahren waren, war hier im Darmstadium, fand der IT-Gipfel statt. Da gab es eine kurze Schlange und es gab eine lange Schlange. Ja. Und die lange Schlange war die der Journalisten. Ja. Und ansonsten ist das ja natürlich immer so ein Treffen der Branche und ein Treffen der Politik, wo die Politik halt jeweils betont, wie wichtig das Thema Digitalisierung doch für Deutschland sei und für die Welt sei. Und ja, wir werden auch gleich ein paar Zahlen und Folien werde ich auflegen, wo Sie dann auch sehen werden, wenn es nicht sowieso schon klar ist, dass wir im Bereich Digitalisierung, was die Anbieter angeht, mal vorsichtig ausgedrückt hier in Deutschland, aber nicht nur Deutschland, auch in Europa eigentlich, nicht gerade eine Vorreiterrolle spielen. Das können wir ja auch genau dann noch ein wenig besprechen hier. Jo, hier so einige Folgen der Digitalisierung. Sie sehen, das sind eine ganze Menge von Themen, die brauche ich jetzt, glaube ich, nicht im Einzelnen vorzulesen. Das werden wir dann ja noch nach und nach dann durchführen. Und dann, das ist der Hauptteil dann der Veranstaltung, die Softwareindustrie, wo wir dann ja ein Stück weit anbieterseitig diese Themen behandeln werden, so in die Richtung, was sind eigentlich die richtigen Preisstrategien, Kooperations- und Übernahmestrategien und Vertriebsstrategien für Softwareanbieter, wie beispielsweise die SAP oder IBM hat sich zum Softwareanbieter gewandelt oder Google wären Softwareanbieter. Wie sehen eigentlich diese Strategien aus? Und das ist ja so einer unserer Forschungsschwerpunkte, die wir hier bei uns auch am Lehrstuhl haben. Und da ist es eigentlich ganz interessant, wenn Sie sich mal so umschauen würden, was gibt es denn eigentlich für Lehrstühle im Bereich Wirtschaftsinformatik oder BWL. Da gibt es also viele Lehrstühle, die sind ausgerichtet auf bestimmte Branchen, zum Beispiel auf die Finanzbranche oder auf Versicherungswesen, Energie und so weiter. Und das gibt es interessanterweise in diesem Bereich Softwareindustrie überhaupt nicht. In Deutschland, und da sind praktisch der Thomas Hess von der LMU in München und ich sind damals so vor, keine Ahnung, so 8, 9 Jahre ist es auch her, sind eigentlich auf die Idee gekommen, da mal eine gemeinsame Forschungskooperation anzuzetteln. Zum einen, weil wir die Softwareindustrie halt eine der spannendsten Industrien überhaupt finden, und zum anderen, weil es da eben so eine ganze Menge von ökonomischen Besonderheiten gibt, die es in anderen Branchen nicht gibt. Ne? Das war sozusagen die Idee, dass wir uns hier mit dieser Softwareindustrie näher beschäftigen wollen. So, genau. Dann könnten wir schon mal einsteigen hier in diesen ersten Teil, Zahlen zur digitalen Netzökonomie. Aber vorher vielleicht einmal gerade mal zu diesem organisatorischen Teil, haben Sie noch irgendwelche Fragen oder Anmerkungen? Wie sieht es bei Ihnen aus? Erstmal nicht, wie gesagt, wenn es irgendwann kommt, dann E-Mail schreiben oder hier uns, dann treffen wir uns oder hier direkt nach der Stunde einfach mal ansprechen. Wir haben halt hier gerade zu dieser These mit dem Stand von Europa oder Deutschland in Bezug auf die Digitalisierung, haben wir hier einfach mal eine Folie aufgenommen, das ist auch eine ziemlich aktuelle, dass die Börsenwerte von Internetunternehmen, war die Rabea Sonnenschein so nett, und hat uns das einfach mal hier zusammengestellt. Und es braucht natürlich keine dieser Zahlen für die Klausur auswendig zu lernen oder sowas, da braucht keiner irgendwelche Sorgen zu haben. Aber wenn Sie sich das einfach mal anschauen, wie diese Internetwirtschaft geprägt ist, dann sehen Sie also ganz klar, es ist die Amerikaner dominieren. Ne? Die Amerikaner dominieren und gerade die Unternehmen aus dem Silicon Valley von der Westküste spielen da also eine ganz entscheidende Rolle. Apple, Google, Facebook, Amazon und ja, die anderen Player, die erst so in der letzten Zeit da groß geworden sind oder sozusagen in dieser ersten Liga zumindest was Größe mitspielt, sind die Chinesen. Also Sie sehen zumindest hier in diesem Bereich Internetunternehmen, sehen Sie so einen ganz klar amerikanisch dominierten Markt, was denke ich auch damit zu tun hat, dass eben die Start-up- und Gründerszene in den USA deutlich stärker ist, als das praktisch hier der Fall ist in Deutschland. Wenn auch einige dieser Unternehmen im Rahmen dieser Lehrveranstaltung kennenlernen. Und auch vielen Dank an die Rabea Sonnenschein, die mal, wenn Sie sich das mal diese Zahlen hier anschauen, Börsenwert dieser Unternehmen mal nachgeschaut hat. Also der Börsenwert der Lufthansa liegt beispielsweise bei 5,4 Milliarden, wenn ich das richtig sehe, ist es wirklich so wenig, ja. Ich hoffe sowieso, dass bei morgen darf ich Lufthansa fliegen, hoffe ich sowieso, dass es irgendwie losgeht. Oder SAP dann wiederum ganz ordentlich dabei mit 66 Milliarden Börsenwert. Ne? Nur um so einen Eindruck zu bekommen, das sind die Großen. Und so ein etablierter Player wie Lufthansa, 5,4. Ich wusste, dass sie relativ niedrig sind, deswegen hatte ich dich gebeten, mal Lufthansa rauszusuchen, aber ich wusste nicht, du hast zweimal hingeguckt, okay. Ja, das einfach vielleicht mal hier so, können wir fast drüber gehen, wie sich der Börsenwert von Apple dann letztendlich in den letzten 12 Jahren entwickelt hat. Ganz spannend war vielleicht waren Sie da ja in irgendeiner Form dabei, war dann der Börsengang von Facebook vor 2 Jahren, wo ja sozusagen die ganze Welt so ein bisschen gerätselt hat, ja, was wird denn das? Also ein Unternehmen, dessen Geschäftsmodell praktisch so mehr oder weniger auf Daten aufbaut, war ein bisschen neu, und dann wurde damals so ein, haben sie so geschätzt, dass der Börsenwert dann so bei 100 Milliarden war, so die erste grobe Schätzung, was sie irgendwie so ausgerechnet hatten, dass sie gesagt haben, okay, der Wert der Daten eines Nutzers würde irgendwie bei $100 liegen oder irgendwie sowas in dieser Art. Und dann hatte Facebook 1 Milliarde Nutzer zu dem Zeitpunkt. Und dann würde man durch Multiplikation auf irgendwie sowas wie die 100 Milliarden kommen. Also ich sehe auch so ein bisschen in fragende Gesichter. Wenn man sozusagen als Analyst nicht mehr in der Hand hat, ja, muss man sich eben mit solchen Hilfsrechnungen dann letztendlich behelfen in irgendeiner Form. Und also dann sind sie irgendwie zu so einem Wert wie 100 Milliarden sollten sie erstmal bewertet werden. Und das habe ich dann, das habe ich ziemlich genau verfolgt. Dann kam sozusagen der Absturz hier. Ja, und alle haben gesagt, oh, ich habe es ja schon immer gesagt. Ne? Wenn die Aktie erstmal unten ist, dann gibt es viele Leute, die sagen, habe ich schon immer gesagt. Ne? Und dann gab es eben doch, die große Wende, dass es dann nach oben geht. Und jetzt gab es viele, viele Leute, die gesagt haben, na klar, es muss ja wachsen, kann ja gar nicht anders sein. Es waren auch die, die es schon immer gewusst haben. Ich weiß nicht, ob es die gleichen waren, die geunkt haben, als es unten war. Das habe ich nicht verfolgt. Also eigentlich eine ganz spannende Entwicklung. Und die Frage ist ja auch, wir werden das nachher oder die nächste Woche noch mal diskutieren, unter der Überschrift Netzeffekte, wie stabil eigentlich dann letztendlich solche Geschäftsmodelle langfristig sind oder ob die gefährdet sind. Das werden wir dann gleich nochmal ausführlich machen. Ja, hier die wertvollsten digitalen Startups im Jahr 2014. Uber und Airbnb, also die beiden US-amerikanischen Unternehmen aus der sogenannten Sharing Economy, sind hier führend. Und weitere Player, die Sie zum Teil kennen, und hier ist auch mit Rocket Internet und Zalando, sind hier bei diesen wertvollsten Startups auch zwei deutsche Player letztendlich mit dabei. Uber, Airbnb, Sharing Economy, warum heißt das Sharing Economy? Was würden Sie sagen? Ist das so ein neues Schlagwort, die Sharing Economy und Uber und Airbnb sind zwei, die beiden prominenten Beispiele für. Genau, weil man beispielsweise ganz genau Sharing Economy, man teilt seine eigenen Besitztümer, sagt der Kommilitone zu Recht, bei Uber ist es eben das Auto und bei Airbnb sind es dann eben vielleicht das Schlafzimmer oder irgendwie ein Gästezimmer, was man da hat. Und da tut sich also eine ganze Menge in diesem Bereich der Sharing Economy. Also beispielsweise habe ich gerade gestern hier mit einem Studenten, mit einem Kommilitonen von Ihnen gesprochen. Der macht sich mit so einem kleinen Startup selbstständig, auch in diesem Bereich der Sharing Economy. Und die haben, wie ich finde, einen sehr cleveren Gedanken gehabt. Also die teilen jetzt nicht Autos oder irgendwelche Gästezimmer, die teilen Parkplätze. Ne? So nach dem Motto, die Idee ist, keine Ahnung, nehmen wir mal so ein typischer Fall, so ein Berater, der montags bis donnerstag irgendwie auf dem Projekt ist, und nicht zu Hause ist, kann also Montag bis Donnerstag dann praktisch seinen eigenen Parkplatz an irgendwelche Dritte vermieten. Und Geschäftsmodell des Unternehmens sieht auch so aus wie bei Airbnb und bei Uber, dass praktisch der Anbieter, also in dem Fall der Parkplatzvermittler, dann in dem Fall waren es 15% oder 20% sozusagen des Umsatzes, der dann gemacht wird, dass sie dann eben für sich vereinnahmen. Ne? Also finde ich eine sehr clevere Idee und wär lustig, wenn das erfolgreich würde. Ne? Genau, gehen wir mal einfach weiter. Gut, hier sind nochmal so ein paar Zahlen, wie die Börsenwerte gesteigert oder auch gesunken sind. Und das sind jetzt einfach mal so Zahlen, da fällt mir jetzt eigentlich auch gerade so spontan nicht so eine super spannende Geschichte zu einem. Also so sind die Wachstumsraten oder die Verlustzahlen. Ja, aber vielleicht kommt eine spannende Frage. Gut. Ja. Ja, also ich sehe das, also die Frage lautet, wie ich Twitter sehe und das auch mit so einem Fragezeichen nach dem Motto, die Zahlen sind ja eher rot als schwarz. Also ich bin da, was das angeht, bin ich auch ein bisschen vorsichtig eher, wenn die Zahlen rot sind und wenn sie vor allen Dingen lange Zeit rot sind und man nicht so richtig sieht, was es jetzt für einen Anlass gibt, der vom Roten ins Schwarze die Zahlen springen lässt. Da wäre ich persönlich auch verhalten. Ne? Aber es kann sein, dass ich irgendwie, dass in einem Jahr die Vorlesung wiederhalte, ja, und Twitter durch die Decke gegangen ist. Ja, das weiß kein Mensch. Ja. Jo, also Marktkapitalisierung ausgewählter Tech-Unternehmen hier. Und genau, also das sozusagen ist ein sehr stark US-amerikanisch dominierter Markt, die Internetwirtschaft. Das Thema Startups, Unternehmensgründungen ist sicherlich eins. Und zum anderen habe ich auch manchmal das Gefühl, dass in vielen Ländern, auch in Deutschland, wenn solche neuen Player auf den Markt kommen, nehmen wir mal das Beispiel Uber, dass Länder unterschiedlich bereit sind, solche Neuerungen aufzunehmen. Also in Deutschland ging es eigentlich ziemlich schnell los und für meinen Begriff ging es ein bisschen zu schnell los, dass man gesagt hat, ja, wir wollen ja die deutschen Taxifahrer schützen. Es ist wirklich die Frage zu sagen, oder formuliert, ne? Die Digitalisierung wird zu einer riesigen Transformation führen der gesamten Wirtschaft. Das bezweifelt eigentlich niemand mehr. Und man muss, denke ich, ein Stück da auch mitgehen. Und das wird eben dazu führen, dass es Veränderungen gibt und vielleicht die eine oder andere Branche auch durcheinander gewirbelt wird. Das ist nun mal sozusagen eines der Folgen der Digitalisierung. Wenn man, sagen wir mal, sehr kritisch immer rangeht und sagt, okay, da ist jetzt aber das Gewerbe gefährdet und da ist das Gewerbe gefährdet, und am besten versucht man noch irgendwelche rechtlichen Regeln einzuführen, um sozusagen diese digitalen Startups zu behindern, dann wird das sicherlich nicht dazu führen, dass wir in Deutschland oder auch Europa da eine führende Rolle spielen werden. Die Sorgen sind zum Teil berechtigt, ich will die nicht alle völlig vom Tisch fegen, aber zum Teil denke ich, dass so ein bisschen mehr Chancen sehen uns manchmal schon ganz gut tun. So, kommen wir schon zum Punkt 1.2, Eigenschaften digitaler Güter. Jetzt gucken wir uns die Eigenschaften an und danach werden wir uns mit Netzeffekten ein paar Markteigenschaften von digitalen Gütern anschauen. Das hier ist vielen von Ihnen schlicht und ergreifend klar. Ne? Das sind einfach mal so ein paar Beispiele für Güter, die digitalisiert werden können. Das steht hier für Softwareprodukte, das sind halt irgendwelche Videos, E-Books, Zeitungen, hier unsere Recordings von der Lehrveranstaltung. Alles das sind letztendlich Dinge, die digital vorliegen. Und das hat folgende Konsequenzen. Ich gehe vielleicht einfach mal über diese Definition drüber, die braucht man nicht, weil das ist Ihnen alles vom Verständnis her klar. Die Konsequenzen oder eine wesentliche Konsequenz davon ist das, was Sie hier auf diesem Slide sehen. Also wenn Sie sich so ein klassisches physisches Produkt anschauen und Sie unterstellen mal so eine lineare Kostenfunktion, dann wird es so aussehen, dass Sie für die Produktion, keine Ahnung, von so einem Notebook zunächst mal mit einem Fixkostenblock hier landen. Und dann kostet aber die Produktion jedes weitere Notebooks, kostet vielleicht 100 Euro oder irgendwie sowas in der Art. Und dann haben Sie hier so eine lineare Kostenfunktion. Und das sind dann eben die variablen Kosten, die eben pro einzelnes Stück hier dieses physischen Produktes obendrauf kommen. Das ist, jetzt machen wir es mal erstmal, wie es in der Theorie drin steht. Dann werden wir mal diskutieren, ob das denn stimmt, was in der Theorie immer behauptet wird. Bei digitalen Gütern anders. Also die Idee ist, ich nehme vielleicht mit meiner Musikband, komponiere ich ein Stück und das nehmen wir auf. Und dann machen wir, sagen wir mal, ein MP3 draus. Dann kostet uns das alles zusammen einen bestimmten Betrag und das sind die Fixkosten, die wir nun zu tragen haben. So, wenn ich jetzt aber sage, ich möchte jetzt diese Stücke vertreiben oder verkaufen, dann kommt die Besonderheit der digitalen Güter ins Spiel. weil wir hier zumindest theoretisch wohlgemerkt so eine Parallele zur Abszisse haben, weil die variablen Kosten für diese digitale Güter theoretisch null sind. Also ich habe das Stück komponiert, ich habe es aufgenommen als MP3 verfügbar, ich stelle es auf meine Website drauf oder schicke es Ihnen einzeln zu, das kostet mich nichts. Die variablen Kosten sind erstmal null für alle möglichen digitalen Produkte. Das ist sozusagen die Theorie, wie Sie es auch in den meisten Lehrbüchern finden. Und daraus kann man eine ganze Menge von Strategien ableiten. Bevor wir das aber machen mit dem Strategien ableiten, das wird uns auch die ganze Veranstaltung so immer ein Stück weit beschäftigen, würde ich jetzt gerne noch mal sozusagen hier in die Runde fragen, was halten Sie denn von dieser Parallele zur Abszisse? Ist das sinnvoll? Ist das okay? Ich weiß jetzt nicht die Reihenfolge, ich fange mal bei Ihnen an und dann gehen wir hier durch. Hm? Ja? Ich glaube, das weiß ich noch nicht, ich habe es zumindest noch nicht verstanden. Aber es muss ja nicht heißen, das ist ja nicht so, dass ich überrecht habe. Noch mal. Okay. Ja. 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 Mhm. Ja. Okay. Ich weiß es nicht, ich glaube Sie, dann Sie. Mhm. Ja, sehr gut. Also so die, ich wiederhole es einfach nochmal und Sie korrigieren mich, wenn ich es nicht richtig wiedergebe, aber so nach dem Motto, wenn wir jetzt dieses bei dem Beispiel mit dem MP3s bleiben, also ich stelle ein MP3-Stück irgendwie zum Download auf meinem Server bereit, dann muss ich zum einen einen marginalen Beitrag bezahlen pro Download an den Provider in der Regel. Aber das könnte man noch sozusagen abtun als, naja gut, dann hätten wir vielleicht eine ganz, ganz, ganz minimale Steigung dort. Aber was der Kommilitone sagt und was, denke ich, sehr, sehr relevant ist, ist, dass der Server irgendwann ja praktisch die Kapazitäten nicht mehr bedienen kann. Also wenn ganz viele Leute jetzt dieses Musikstück runterladen wollen. Und dann muss ich, um den Betrieb aufrechtzuerhalten, vielleicht einen weiteren Server, virtuell oder wie auch immer, letztendlich dazuschalten. Und dann bekäme ich, und jetzt tun wir einfach mal so, als wenn das hier dieser Punkt wäre, ja, also nach dem Motto, das wäre jetzt so eine Art Kapazitätsgrenze, wenn die Leute herunterladen, wie blöd, müsste ich dann hier nochmal so eine Art sprungfixe Treppenfunktion hier einfügen und wird dann vielleicht hier landen und dann geht es wieder eine Weile gut, ja, und dann kommen wir vielleicht zu dem nächsten Punkt, wo es dann nicht mehr gut geht und dann käme hier wieder so ein praktisch so eine, ging es wieder nach oben, also so eine Treppenfunktion würden wir da dann praktisch reinbekommen. Ne? Also es stimmt nicht so ganz mit der These, dass da dass diese Variablen kosten gleich nur erst sie und dann sie. Mhm. War das gleich wert? Mhm. Genau, richtig, ganz genau. In der Praxis könnte man sich genau sowas vorstellen. Man verkauft das über andere Plattformen, wie iTunes beispielsweise, die Marge sinkt. Aber ich hatte das Beispiel jetzt vor allen Dingen gewählt, um sozusagen mal zu verdeutlichen, dass das, was in den meisten Büchern einfach so ganz schlicht drinsteht, variable Kosten für Anbieter digitaler Güter gleich null, dass es eben so in dieser Form oftmals nicht ganz richtig ist. Und so ein, ja, gerne. Genau, richtig. Ja, bitte. Danke, erklären Sie es nochmal. Ganz interessant, ich habe noch nicht. Ja? 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 Genau, also aus Cloud-Anbieter-Sicht, wir sind ja im Moment so auf der Anbieterseite, hätten wir dann aber wiederum diese Sprungfixkostenkurve. Und das Erste, was Sie hier sagten, war, glaube ich, ein bisschen stärker aus Anwendersicht gemeint, ne? Wenn Sie ein Cloud-Angebot nutzen, so hatte ich Sie zumindest verstanden. Da sieht die Welt anders aus. Ne? Bitte nochmal. Achso. Also wenn Sie sozusagen, Sie nutzen die Cloud und werden dann selbst Anbieter, aber dann in dem Moment, wo Sie dann zum Anbieter sind, das ist ein guter Gedanke, müssen dann auch wieder die sprungfixe Kostenfunktion greifen. Ja, wenn Sie keine, ja. Ja. Ja, okay, das ist ein guter Gedanke. Und Sie kommen auch zu so einem ähnlichen Modell, richtig, wenn zum Beispiel die SAP für ihre, müssen wir nochmal durchdenken, die SAP nutzt für ihre eigenen Cloud-Angebote, das komme ich jetzt durch Sie beide, machen zum Teil, betreiben sie die Server selbst, zum Teil nutzen sie aber auch Amazon sozusagen unten drunter. Als ein Cloud-Anbieter. Und dann kommt man nochmal zu einer etwas anderen Konstellation zusammen. Zwei sehr gute Ideen. Ja, sehr gut. Ja, gerne. Das müsste, dann hätte man wieder Fixkosten, würde ich auch sagen. Ja. Aber gute Diskussion, ja, bitte. Ja, das wäre richtig. Da würde ich Ihnen zustimmen und dann kommen wir zu dem Thema der Kostenrechnung. Dann sind wir sozusagen mitten im Gebiet der Kostenrechnung. Deswegen gehe ich dann auch gleich wieder auf die nächste Folie mal lieber rüber, ne? Wo es praktisch geht um die Frage der Zurechenbarkeit von Einzelkosten zu Kostenträgern. Das ist dann sozusagen nochmal eine Stufe weiter, ne? Aber hier sozusagen mal so als ersten Punkt einfach mal so, deswegen hatte ich auch drüber geschrieben, idealtypische Kostenfunktion für digitale Güter Und die Diskussion hat mir sehr gut gefallen. Haben, glaube ich, alle raus, haben wir verstanden, dass das Ding eben idealtypisch ist und dass es nicht so einfach ist, wie es hier steht. Eine weitere Eigenschaft von diesen digitalen Gütern im Vergleich zu physischen Gütern ist, dass man sie ja praktisch beliebig häufig kopieren kann und das ohne Qualitätsverlust. Also wenn Sie ein E-Book oder sonst irgendwie duplizieren, können Sie das so häufig machen, wie Sie wollen, ohne dass irgendein Qualitätsverlust eintritt. So, schauen wir uns mal die Marktseite etwas genauer an. Nämlich, was Besonderheiten gibt es denn im Markt für digitale Güter? Und insbesondere ist das, was wir jetzt hier diskutieren, interessant für die ganze Social-Media-Industrie und auch für die ganze Software-Industrie. Ein wesentliches Merkmal von diesen Märkten ist die Existenz von sogenannten Netzeffekten. Und das ist eigentlich eine relativ einfache Geschichte, aus der dann erstaunlich viel folgt, wie wir uns jetzt in den nächsten, diese und nächste Stunde anschauen können. Zunächst mal, was ist ein Netzeffekt ganz allgemein? Ein Netzeffekt liegt immer dann vor, wenn der Nutzen von irgendeinem Gut umso größer ist, je mehr andere dieses Gut auch nutzen. Also so nach dem Motto, wenn ich zu Hause eine Couch mir kaufe oder irgendwie sowas, dann gibt es eigentlich keinen Netzeffekt, es sei denn, wir konstruieren uns einen. Also man kann es fast immer konstruieren, aber sagen wir mal, da haben wir jetzt keinen, weil es mir relativ egal ist, ja, ob Sie jetzt alle hier eine ähnliche Couch wie ich in Ihrer Wohnung oder Haus stehen haben, interessiert mich relativ wenig. Wenn ich aber mir beispielsweise ein Textverarbeitungsprogramm zulege, dann haben wir da Netzeffekte, weil da interessiert es mich sehr wohl, was Sie für Textverarbeitungsprogramme letztendlich nutzen, weil es ja schlicht und ergreifend sein kann, dass wir irgendwie mal Dateien austauschen, Sie mir Ihre Bachelorarbeit zuschicken oder wie auch immer. Und das ist mit dem Netzeffekt gemeint. Also der Nutzen eines Gutes steigt dann mit der Anzahl der Anwender, also der Nutzen des Textverarbeitungsprogramms, wenn ich das nutze, steigt in Abhängigkeit der Anzahl, wie Sie diese Software auch entsprechend nutzen. Und zweites und dann auch letztes Beispiel, weil ich glaube, das ist dann relativ klar, damit Sie sehen, dass wir das in vielen Bereichen haben, die ganzen sozialen Netzwerke, beispielsweise Facebook, auch da finden wir genau dieses Netzeffektprinzip, denn da ist uns natürlich auch der Nutzen von so einem sozialen Netzwerk ist in der Regel umso größer, je mehr meiner Freunde oder Bekannte eben auch dann auf Facebook unterwegs sind. Ne? Das sind also sogenannte Netzeffekte, die Definition von Netzeffekten. Und in der Regel sind das positive Netzeffekte, also je mehr Freunde auf Facebook, umso besser, oder je mehr Leute meine Textverarbeitung nutzen, umso besser. Es gibt theoretisch aber auch negative Netzeffekte. Was wäre da vielleicht ein Beispiel für einen negativen Netzeffekt? Ja. Genau, das ist dieses Beispiel, wenn viele Leute das gleiche Produkt kaufen oder haben, dann geht mir vielleicht ein Status verloren, dann bin ich nicht mehr der Einzige, der eine Rolex trägt oder ich weiß nicht, ob Rolex ein gutes Beispiel ist, kenne mich in dem Segment nicht so gut aus, ja. Aber tun wir mal so, als wenn das, also nach dem Motto, ich will was Einmaliges haben und möchte nicht, dass alle anderen das auch haben, ja? Ja, guter Punkt. Mhm. Ja, je mehr Leute Autos fahren, umso schlechter ist es auf der Straße, so ähnlich wie es der Kommilitone so für das Thema Bits hatte eigentlich. Ne? Je mehr da vielleicht gerade irgendwas runterladen wollen, oder, desto schlechter ist es, sie hatten. Okay, stimmt. Ja. Ja, stimmt, wenn Sie, setz es mal salopp, wenn Sie nicht mehr der einzige Crack in Bezug auf irgendeine Softwarelösung im Unternehmen sind, ist auch Ihre Outstanding-Position gefährdet, genau. Oh, das ist auch ein gutes Beispiel. Okay, also ich wiederhole es nochmal, gutes Beispiel, weil ich gar nicht drauf gekommen ist. Umso verbreiteter irgendein System, beispielsweise ein Betriebssystem ist, umso interessanter ist es für Hacker, vielleicht auch dieses anzugreifen. Guter Punkt, genau. Ja, also das sind Netzeffekte. Ich sehe, Sie haben es sofort verstanden. Hier noch eine Unterscheidung von Netzeffekten. So wie ich das einschätze, werden Sie es auch sofort verstanden haben. Die Unterscheidung ist in einmal direkte Netzeffekte und zum anderen indirekte Netzeffekte. Direkte Netzeffekte bezeichnen dann einfach die verbesserten Kommunikationsmöglichkeiten. Also ich nehme nochmal das Facebook-Beispiel mit den sozialen Netzwerken. Je mehr da auf Facebook sind, umso mehr und besser können sie vielleicht kommunizieren. Je mehr Leute ein bestimmtes Textverarbeitungsprogramm nutzen, umso besser können wir kommunizieren und so weiter und so fort. Also praktisch dieser Kommunikationseffekt durch Netzeffekte ist das, was hier hinter diesen direkten Netzeffekten steht. Indirekte Netzeffekte, da ist sozusagen noch ein kleiner Schritt dazwischen. Das heißt, die Argumentation geht so, je verbreiteter ein Produkt ist, umso mehr komplementäre Produkte wird es für dieses ursprüngliche Produkt geben. Das wiederum steigert auch wiederum dann den Nutzen für die Leute, die das ursprüngliche Produkt nutzen. Das ist sozusagen hier die Argumentationskette. Komplementär ist nichts anderes als ergänzend. Ne? Komplementär heißt ergänzend. Ja, ein paar Beispiele für indirekte Netzeffekte. Was können Sie sich da vorstellen? Ja. iPhone-Zubehör? Ja, okay, gut. Apps beim Smartphone ist ein sehr schönes Beispiel, ganz genau. Ja. Genau. Also da gibt es eine Fülle von Beispielen. Ich will Ihnen vielleicht nochmal ein anderes Beispiel nennen, außerdem, wie Sie gesagt hatten, um zu zeigen, wie breit das Phänomen eigentlich ist. Denken Sie mal gerade an so eine Software, wie sie in der Industrie oft genutzt wird, so eine SAP-Software beispielsweise. Da ist ein ganz wichtiger indirekter Netzeffekt auch der, dass es dann für eine solche Software umfangreiche Beratungsleistungen gibt. Weil das ist dann so ein Software-Typ, mit dem Sie dann ohne Beratungsleistungen im Vorfeld Schwierigkeiten bekommen werden. Ja, Sie können nicht einfach in Ihrem Unternehmen so eine SAP-Lösung installieren. Da haben Sie einfach Beratungsbedarf. Und da haben Sie auch genau da diesen Zyklus drin, dass eben umso mehr Komplementärprodukte, in dem Fall wäre es eine Dienstleistung und Services entsprechend gibt, umso wertvoller ist es dann letztendlich für die Nutzer. So, das sind also direkte und indirekte Netzeffekte. So, also Netzeffekt bezeichnet ja die Abhängigkeit des Nutzens von der Anzahl der Nutzer. Und das ist der Netzeffekt-Nutzen. Und neben diesem Netzeffekt-Nutzen gibt es noch einen sogenannten Basisnutzen. Das jetzt nur mal einfach so zur Abgrenzung. Und der Basisnutzen eines Gutes ist im Vergleich zum Netzeffekt einfach dadurch haben, unter der Voraussetzung, dass niemand anderes das Produkt nutzt. Ja, also, nehmen wir mal das Beispiel von der Textverarbeitung. Dann hat das Ding ja, dieses Textverarbeitungsprogramm hat ja für sich genommen vielleicht schon mal irgendeinen Wert oder irgendeinen Nutzen, dass sie eben ihre Master Thesis damit schreiben können und ausdrucken können. Das wäre der Basisnutzen. Und darüber hinaus hat es wahrscheinlich einen Netzeffektnutzen, wenn jetzt viele ihrer Kumpels und Kommilitonen dieses Softwareprodukt auch nutzt, können sie vielleicht ihre Seminararbeiten, ihre Masterarbeiten sich gegenseitig zuschicken, per Copy-Paste das eine oder andere rein oder wieder raus machen und so weiter und so fort. Ne? Also das ist die einfache Abgrenzung zwischen Netzeffekt-Nutzen und Basis-Nutzen. Und auf Basis der Relation zwischen diesem Netzeffekt und Basis-Nutzen lässt sich ein sogenannter Netzeffekt-Faktor Q definieren. Das ist auch ganz einfach, indem Sie einfach die Stärke des Netzeffektes hier berechnen, indem Sie sagen C, also das wäre der Netzeffektnutzen, dividiert durch C plus B, also den Netzeffekt plus den Basisnutzen, ergibt den Netzeffektfaktor. Und wenn der eben gleich 0 ist, dann haben wir ein Produkt vorliegen, das ausschließlich einen Basisnutzen stiftet. Das dürfte relativ selten der Fall sein. Also Sie können sich fast zu jedem Produkt irgendeinen Netzeffektnutzen sozusagen im Kopf vorstellen. Und Q gleich 1 wäre, wenn das Teil nur einen Netzeffektnutzen stiften würde. Und um Ihnen einen Eindruck zu geben, diesen Netzeffektfaktor, den brauchen Sie beispielsweise, um mathematisch auszurechnen, wie wichtig eigentlich es ist, eine Niedrigpreisstrategie zu fahren, um in einen Netzeffektmarkt reinzukommen. Das wäre so ein Anwendungsbeispiel. So nach dem Motto, umso größer der Netzeffektfaktor ist, umso wichtiger könnte es sein, eine Niedrigpreisstrategie zu fahren, um in einen Markt reinzukommen, wo es bereits einen etablierten Player gibt. Das wäre hier so ein mögliches Anwendungsbeispiel. So, das ist ein schönes Bild hier, was wir hier haben. Stammt von Carl Shapiro und Hal Varian, ehemals von der Berkeley University. Hal Varian war ehemals Professor für Economics und auch Computer Science an der Berkeley University und ist mittlerweile der Chefökonom von Google. Und der hat sich sehr, sehr intensiv gemeinsam mit Carl Shapiro mit diesem Thema Netzeffekte beschäftigt. Aber was Sie hier auf dieser Folie sehen, das wissen Sie eigentlich jetzt schon von den letzten 10 Minuten. Das ist nochmal hier eine schöne Visualisierung, was ein direkter Netzeffekt ist. Es kommen immer neue Nutzer dazu und der Wert des Netzwerks steigt. Und indirekte Netzeffekte geht eben über die Anzahl der Komplementärprodukte. Und hier schon mal ein Hinweis, mit dem wir uns gleich noch beschäftigen werden. Diese positiven Netzeffekte machen den Starken stärker und den Schwachen schwächer. Bevor wir uns das jetzt mal genau, noch mal ein bisschen genauer diese Argumentation anschauen, hat jemand schon eine Idee, warum die den Starken stärker und den Schwachen schwächer machen? Diese Netzeffekte? Ja. Ja, weil sie ein bisschen weggelockt werden, ja, das geht schon in eine gute Richtung. Ja. Geht beides in eine sehr gute Richtung. Werden wir uns gleich genau, ja, gerne auch noch, ja. Sehr gut, genau. Switching Costs und Lock-in-Effekte. Und sehr gut, wenn wir genau jetzt hier rüber, können wir, glaube ich, ganz gut argumentieren. Also, hier diese Überschrift wiederholt es eigentlich nochmal so ein Stück weit mit, dass Netzeffekte den Starken stärker und den Schwachen schwächer machen. Mit der Überschrift, diese Netzeffektmärkte sind sogenannte Winner-Takes-It-All-Märkte. was wiederum nur sozusagen so eine andere Beschreibung wieder ist, es geht Richtung einem Monopol. Und hier einfach nochmal ein paar Zitate von Shapiro und Varian, die da so in der Literatur so ein bisschen die ausgewiesensten sind, gerade der Herr Varian hier. When two or more firms compete for a market, where there's a strong positive feedback, only one may emerge as a winner. Ja, bleibt häufig nur einer übrig. Und es ist unwahrscheinlich, dass alle entsprechend überleben werden. Ich denke gleich noch ein paar Beispiele, und gerne. Ja. Ja. Ja, ich würde aber dagegen halten. Das ist also eine sehr, 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 sehr gute und interessante Frage. Ich würde aber dagegen halten, dass es in jedem Fall immer sehr wenige sein werden, die auf diesen Netzeffektmärkten übrig bleiben. Also so ein Beispiel, wie Sie nannten, Microsoft beispielsweise, Windows-Betriebssystem, und dann ist praktisch so die Open-Source-Community, hat es geschafft, mit Linux auch noch ein sehr weit verbreitetes Betriebssystem in die Welt zu setzen. Find ich ein sehr schönes Beispiel. Es ist auch, also gut, finde ich klasse, dass wir diese Theorien auch in Frage stellen. Es ist auch im Bereich Anwendungssoftware so ein bisschen ähnlich, wie Sie es beschreiben. Also, wenn wir mal so 10 Jahre vielleicht zurückgehen, so über den dicken Daumen, also wir gehen jetzt mal im Bereich Anwendungssoftware in Unternehmen, also jetzt nicht im Office-Sektor wie Word und Excel und diese ganzen Geschichten, sondern in diese Bereiche ERP-Software, so betriebswirtschaftliche Software zur Finanzbuchhaltung, Controlling, Produktionsplanung und so weiter. Da gab es vor, sagen wir mal so circa 10 Jahren, haben sie gehabt die SAP, sie hatten Oracle, sie hatten PeopleSoft, sie hatten JD Edwards, sie hatten Bahn. Also BAN, das war eine holländische Firma, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ja, okay. Dieser Markt hat sich auch konsolidiert, ja, so in dem Sinne, auch dass viele Unternehmen aufgekauft worden sind. Also Oracle war sozusagen dann das Unternehmen, das alles aufgekauft hat, was bei drei nicht auf den Bäumen war, so ungefähr. Ne? Also die haben JD Edwards aufgekauft, die haben PeopleSoft aufgekauft. Und dann so 10 Jahre später, ich hoffe, dass jetzt mit dem, also plus minus irgendwas, aber so in dieser Größenordnung, sind jetzt noch zwei übrig geblieben im Grunde genommen. Das ist SAP und das ist Oracle. Und im Betriebssystemmarkt ist es durchaus auch so ähnlich, wie Sie es beschreiben. Da sind dann auch wenige übrig geblieben. Aber vielleicht ist sozusagen tatsächlich die Beschreibung, the winner takes it all, ist vielleicht ein bisschen zu drastisch, sondern die Effekte, wir werden gleich uns nochmal anschauen, wie diese Effekte funktionieren. Und ich glaube, wie die Effekte funktionieren, sind wir uns alle einig, aber finde ich einen sehr guten, sehr, sehr guten Hinweis, dass es sozusagen zu einer Reduzierung der Anzahl der Player offensichtlich kommt, aber es muss nicht so ganz monopolistisch sein, dass nur ein einziger rauskommt. Sehr guter Hinweis. Ich weiß jetzt nicht, wer von Ihnen beiden zuerst. Wer mag? Muss ich erstmal setzen. Mit dem negativen Netzeffekt, so im Sinne von Reputationsschaden, so ein bisschen. Viele Leute das Produkt der Firma X nutzen, haben sie mehr, die rummaulen, ja, und dadurch die Reputation sinkt. Also, theoretisch könnte man auch versuchen, so rum zu argumentieren. Ich glaube es jetzt persönlich nicht so richtig, weil ich, weil nehmen wir mal so ein Beispiel wie SAP, einfach mal so aus meiner Erfahrung raus, wenn Sie mal so in die Unternehmen reingucken, die SAP nutzen und fragen mal die Mitarbeiter und auch die Entscheidungsträger, wie zufrieden seid ihr eigentlich mit SAP? Ja. Was kommt da raus, was glauben Sie? Ja, genau. Ja. Sie haben ja auch schon den Daumen gesenkt. Also das sind eigentlich fast alle. Also mal ganz ehrlich, ich habe noch nicht einen gehört, der jemals gesagt hat, ja, das ist es. Ja. Aber jetzt kommt meine persönliche Meinung, es gibt nichts Besseres im Moment. Oder es gibt vielleicht was Besseres. Das hat der Firma nichts geschadet. Ne? Die Firma schreibt exzellente Zahlen. Und deswegen glaube ich nicht, dass in dem Markt dieser Effekt eintritt. Also ich glaube eher an so einen gegenteiligen Effekt. Es gibt so einen alten Spruch, der heißt, no one ever gets fired for buying IBM. Und den würde ich jetzt mal sozusagen nochmal ein bisschen modifizieren und würde sagen, no one ever gets fired for buying SAP. Weil sozusagen alle diese Software haben. Und wenn es da dann, stellen Sie sich mal vor, Sie sind Verantwortlicher in einem Unternehmen für die Einführung von Software. Also so ein CIO, also der IT. Irgend so ein etabliertes System, was existiert. Oder Sie machen irgendwas, was irgendwie ganz toll und cool sein soll. Ja? Sagen wir mal irgendeine angeblich coole und tolle Open-Source-Software. Wenn es mit der SAP-Einführung ein bisschen knatscht und knirscht und nicht alles so ganz rund läuft, ja, wie sich das alle im Unternehmen vorgestellt haben, dann sagen alle, naja, so ist es halt nun mal mit der Software. Gesetzt haben, ja, was ansonsten keiner tut und macht, und das fängt an zu knirschen und sie erleiden Schiffbruch, dann kann es ihren Kopf kosten. Ne, weil dann sagen alle, warum der die ganze Welt macht, SAP oder IBM oder irgendwie sonst was, ja, und jetzt kommen ausgerechnet sie an, ja, und wollen da irgendwie mit Open Source im ERP-Bereich irgendwas machen, das musste ja schief gehen. Ne. Also deswegen glaube ich an der Stelle nicht so richtig an diese, den theoretisch denkbaren, aber ich glaube es irgendwie nicht so richtig. Aber die Idee war trotzdem gut. Ich glaube, zwei Reihen dahinter, Sie hatten, nee, Sie waren es genau. Genau, das ist häufig eine Strategie, genau wie Sie es gesagt haben, dass man sagt, man fängt an, seine Produkte erstmal zu verschenken, um irgendwie in den Markt reinzukommen, um einen Wettbewerber zu gefährden oder auch eventuell auszuboten. Und das, auch das sollten wir uns einfach mal im Kopf behalten. Das geht so in dieser Form, wie Sie es geschildert hatten, auch nur auf solchen Märkten für digitale Produkte. Weil da eben diese variablen Kosten, wir hatten darüber diskutiert, gehen gegen Null, sagen wir es mal, drücken wir es mal ganz vorsichtig aus. Und dann können Sie eben genau mit so einer Strategie, wir verschenken mal unsere Produkte, um Marktanteile zu bekommen, so können Sie in den Markt gehen. Ne? Wenn Sie so anfangen würden, so eine Kamera zu verschenken, ja, die, wo es eben variable Kosten gibt, sind Sie ganz schnell pleite. Das ist also genau eine Strategie, die Sie eben wirklich nur in diesen digitalen Märkten dann entsprechend fahren können. So, ja. Folge, Entstehung von Winner-Takes-It-All-Märkten. Und wir hatten es ja gerade, was mir sehr gut gefallen hat, ein bisschen kritisch diskutiert. könnten auch mal sagen, dass die führen zu einer Konsolidierung. Wir werden uns den Mechanismus, wie gesagt, jetzt gleich nochmal anschauen. Netzeffekte führen häufig auch dazu, dass sich nicht immer der beste Standard durchsetzt. Und stellen wir uns mal folgendes fiktives Beispiel vor. Wir würden uns jetzt alle zusammentun zu einem Projekt, und das Projekt heißt, wir wollen eine ganz tolle Office-Lösung entwickeln, die besser ist als alles das, was Microsoft, Google etc. anbietet. Und jetzt stellen wir uns weiterhin nochmal vor, uns würde das gelingen oder es wäre uns schon gelungen. Wir hätten jetzt besser ist als alle Konkurrenten, die auf dem Markt sind. Ich glaube, wir würden trotzdem alle nicht Haus und Hof drauf verwetten, dass wir am Markt auch erfolgreich sind. Wir hätten zwar, ich nehme jetzt mal bewusst nochmal die Sprache aus diesem Bereich der Netzeffekttheorie, wir hätten zwar das Produkt entwickelt mit dem höheren Basisnutzen, aber Microsoft hätte als Gegenmittel den hohen Netzeffektnutzen, dass sie ihre eigenen Kundschaft bieten können. Und könnten solche strategischen Instrumente einsetzen, wie ich sage das mal ganz untechnisch, ja, klappen ein paar Bits um, wenn wir praktisch versuchen, kompatibel zu sein mit dem Marktführer. Das müsste genau unsere Strategie sein, um unseren Kunden eben auch, nicht Wettbewerbsvorteile, um unseren Kunden auch Netzeffekte anbieten zu können. Aber der große Player könnte jederzeit ein paar Bits umklappen, was dann dazu führt, dass wir sozusagen nicht mehr kompatibel sind und wir unseren Kunden dann eben nicht mehr diese Netzeffekte anbieten können, was der Große entsprechen kann. Und das ist eben genau der Punkt, warum es häufig so aussieht, dass Netzeffekte auch dazu führen können, dass sozusagen ein Standard im Markt verbleibt, obwohl dieser nicht optimal ist. Weil eben alle sozusagen weiterhin bei dem Marktführer bleiben. Was würden Sie denn jetzt sagen, was vor diesem Hintergrund eigentlich so eine optimale Lösung aus gesamtwirtschaftlicher Sicht ist? Ja? Genau, alle steigen um, wäre sozusagen die sicherlich beste Lösung, ganz genau. Was man aber meiner Meinung nach nicht sagen kann, das ist sehr gut gesehen, was man glaube ich nicht sagen kann, ist, dass die etablierte Lösung, wenn alle diese Lösung nutzen, dass das zwangsläufig eine ganz schlechte Alternative ist. Weil die kann gesamtwirtschaftlich immer noch besser sein, kann, muss nicht, da gibt es jetzt leider nicht so richtig die Antwort, die einfache. Wenn ein paar mit dieser innovativen neuen Lösung rumlaufen und ein paar die alte nutzen und die ganze Welt inkompatibel ist, kann das auch eine sehr suboptimale Lösung sein. Also man darf jetzt nicht so dem Trugschluss erlegen, dass man sagt, je höher der Anteil der innovativeren Lösung im Markt ist, umso besser ist es für die, ist es letztendlich. Diese Inkompatibilitäten können auch sehr, sehr teuer sein, was in der Ökonomie oft behandelt worden ist. Aber genau wie der Kommilitone sagt, wenn alle umsteigen auf neue innovative Lösungen, dann wäre das sicherlich gesamtwirtschaftlich das Richtige. Und hier ist nochmal genau diese Argumentation dargestellt, warum häufig ein etablierter Standard im Markt bleibt und sich ein neuer nicht durchsetzt. Und das haben Farrell und Salona schon 1986, also Sie sehen, das ist eine etablierte Theorie, auf die wir da zurückgreifen können, schon anhand des sogenannten Pinguin-Effekts, wie ich finde, schön verdeutlicht. Der Pinguin-Effekt sagt Folgendes. Also da stehen hier so ein von Pinguin, würden hier auf so einer Eisscholle stehen und hier unten schwimmen Fische. Fische handeln, das sind also solche, die Pinguine fressen können. Aber es sind auch kleine Fische dabei, die also Futter für die Pinguine wären. Und da könnten in der Natur wirklich so ein Phänomen beobachten, dann stehen die Pinguine hier zum Teil gegenseitig an und fragen sie. Und wenn einer mal anfängt runterzuspringen, ja, springen sozusagen die ganzen anderen hinterher. Und die Metapher ist natürlich klar. Ne? Also hier oben würden dann die ganzen potenziellen Nutzer stehen, die vielleicht unsere innovative, tolle Software kaufen wollen. Und die gucken sich dann entsprechend an und überlegen sich, lohnt es sich da runterzuspringen? Denn es ist ja klar, wenn ich jetzt der Einzige bin, der hier runterhüpft, ne, dann bringt es mir natürlich selbst auch nicht so viel. Ne? Und weil die Pinguine eben häufig stehen bleiben, ist das von Ferrell und Salona all das Phänomen, dass man sozusagen in seinem Zustand verharrt, obwohl es für alle besser wäre, wenn sie springen würden. Das war genau ihr Punkt. Sozusagen die Erklärung, warum auf Netzeffektmärkten häufig ein neues, innovativeres, besseres System, das einen höheren Basisnutzen stiftet, eben häufig nicht sozusagen dann den Markt dominieren wird. Wie wäre denn das, dies wird in der Literatur immer an solchen Beispielen auch erläutert, auch viel Microsoft, wie würden Sie denn argumentieren, die Frage, die sich ja viele stellen, die auch in der Presse viel diskutiert wird, wie ist denn das mit Facebook eigentlich? Also was ich häufig gefragt werde von Journalisten beispielsweise, ist die Frage, wird Facebook bleiben oder wird Facebook demnächst ersetzt werden durch irgendein anderes soziales Netzwerk vielleicht? Wie würden Sie das denn jetzt vor so einem Hintergrund der Netzeffekt-Theorie? Wie würden Sie das Thema denn sehen oder behandeln? Ja. Ich glaube 1,3 Milliarden, sowas, irgendwas. Ja, ja. Ja. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt, ja. Ja, das ist ein guter Punkt. Also ich halte es sagen, ein wesentlicher Punkt ist der, dass ein neues soziales Netzwerk etwa einen relativ hohen Basisnutzen stiften müsste, um die jetzigen Facebook-Mitglieder dazu zu bewegen, um zu switchen. Wir werden dann übrigens genau nächste Woche, wenn wir uns so ein kleines Simulationsmodell anschauen, wo es um solche Fragestellungen geht, Basisnutzen, Netzeffekt nutzen und wie dann der mögliche Login in so einen Standard aussieht. Das können wir dann auch gut an dem Facebook-Beispiel weiter diskutieren. Ich glaube, Sie waren der Nächste. Ja. Ja, guter Punkt. Und auch die, die Beispiele, es gab mal MySpace, das ist irgendwie überrollt worden. Und in Deutschland gab es StudiVZ und es gab Schüler, und es gab SchülerVZ, die sozusagen auch von mehr oder weniger von Facebook überrollt worden sind. Ja, auch ein guter Punkt. Ja. Ich glaube, Sie, dann Sie. Das ist eine gute Frage mit dem Patzer und dem Thema Sicherheit oder Privacy. Also wenn Sie sich einen riesen Patzer leisten würden und ein zufällig gleichen Konkurrent würde auch dastehen, dann würde ich Ihnen zustimmen. Aber das jetzt, gibt jetzt kein richtig oder falsch, nicht, dass Sie mich missverstehen. Aber es gab ja, als WhatsApp von Facebook übernommen worden ist, wurde ja so auch aus Privacy-Gesichtspunkten so Threema als Alternative von WhatsApp sehr, sehr stark in den Medien gehypt. Und letztlich ist kaum jemand auf Threema umgestiegen. Auch das können wir meines Erachtens nach ja, sehr gut mit dem Pinguin-Effekt einfach erklären. Also nach dem Motto, ich glaube, das wäre vielen so gegangen, mir auch. Also wenn ich gesehen hätte, dass so meine ganzen WhatsApp-Freundinnen und Freunde, wenn die auf Threema rübergegangen wären, hätte ich die 1,97 oder was das da war, hätte ich natürlich auch bezahlt. Aber ich habe gesehen, dass sich relativ wenig getan hat an der Stelle. Ne? Und ja, genau, eigentlich ein schönes Beispiel für den Pinguin-Effekt. Die Pinguine sind in dem Fall einfach oben stehen geblieben, ne? Und keiner ist gesprungen. Und da ist dann halt auch wirklich die Frage, wie viel den Leuten dann das Thema Privatsphäre wirklich wert ist. Also, wenn man eine Umfrage macht, wie wichtig ist ihnen denn Privatsphäre, ne? Dann sagen alle, ja, das ist das Wichtigste überhaupt. Ja? Also, kann ja gar nicht anders sein. Ne? Also in der Literatur gibt es das sogenannte Privacy-Paradoxon, so heißt das. Und das Privacy-Paradoxon bedeutet eben, dass die Leute sagen, es ist unheimlich wichtig, aber keiner verhält sich so. Ja? Also keiner nutzt verschlüsselte E-Mails oder auch komische Webseiten werden angesurft. Ja? Und wenn danach wieder gefragt wird, wie wichtig ist, ja, ist der Megapunkt überhaupt. Ne? Da hatte ich mal mit einem Bekannten von der FAZ, von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, aus der Wirtschaftsredaktion auch mal drüber gesprochen. Die Jungs haben da ja noch eine etwas andere Perspektive drauf. Und der hat gesagt, und was aus seiner Sicht noch spannend gewesen wäre, in dieser Woche, als klar war, dass Facebook WhatsApp kaufen wird, und wurde in den Medien Threema eigentlich total gehypt. Und zwar wurde es deswegen gehypt, hat er gesagt, weil gerade in der Welt nicht allzu viel los war. Ne, den Gedanken hatte ich auch noch nicht so richtig. Ne, aber klar, wenn da solche Krisen in der Welt gewesen wären, wie wir sie jetzt leider haben, ne, wäre das Thema noch weniger gehypt worden. Das heißt, da gab es eigentlich die bestmöglichsten Voraussetzungen für so einen privatsphärenfreundlichen Dienst, einschließlich, dass er alle mediale Aufmerksamkeit bekommen hat. Mehr hätte man sich nicht wünschen können. Und es hat trotzdem nicht dazu geführt, dass die Leute letztendlich von WhatsApp zu Threema gewechselt sind. Ist das eine Meldung? Oder? Ja. Mhm. Ja, das kann gut sein. Ja. Also was doch ein, also wenn wir uns so eine Marktdurchdringung wie Facebook hat mit diesen 1,2 oder 1,3 Milliarden, wenn man sich so eine starke Marktdurchdringung vielleicht im klassischen Softwaremarkt vorstellen würde, ja, würde ich sagen, das ist auf absehbare Zeit, wird dieser Standard, ich nenne es mal Standard allgemein, wird dieser Standard bleiben. Was bei solchen sozialen Netzwerken wie Facebook anders ist, als es vielleicht bei so einer ERP-Software im Unternehmen ist, und Sie hatten es so ein bisschen als Fallhöhe bezeichnet, was mir gut gefallen hat als Begriff. Ich würde jetzt nochmal so die andere Terminologie da nehmen. Die Wechselkosten oder die Switching-Costs machen noch einen großen Unterschied. Also wenn Sie jetzt so eine Software im Unternehmen ändern wollen, ja, vielleicht die innovativere Lösung einsetzen wollen, dann haben Sie richtig hohe Wechsel- bzw. Switching-Costs zu tragen. Während wenn es jetzt beispielsweise ein neues soziales Netzwerk gäbe, was, wie Sie so gesagt hatten, jetzt einen höheren Basisnutzen hätte oder nur irgendwie cooler ist oder irgendwie sonst was, ja, kann ich ja relativ problemlos mich dort einfach mal anmelden. Ja. Kann ich mich da ja relativ problemlos einfach mal anmelden und einfach mal schauen, ob die Facebook- oder LinkedIn-Freunde oder wer auch immer, ob die auch wechseln oder nicht. Also diese Switching-Costs sind geringer und damit auch die Hürde, praktisch von einem zum anderen Standard zu wechseln. Deswegen würde ich sagen, dass trotz der Existenz von Netzeffekte, also Facebook nicht so sicher im Sattel sitzt, wie das vielleicht einige Softwareanbieter tun. So, hier vielleicht einfach noch mal zwei, drei Beispiele, dass dieses Thema Netzeffekte und Login-Effekte in einem nicht optimalen Standard, dass es da also eine Vielzahl von Beispielen gibt. Das gab es beim Videostandard VHS, das gab es bei dieser Tastatur QWERTY. QWERTY, das ist also hier die, wenn Sie die Tasten auf Ihrem Notebook sich anschauen, links oben das Q, W-E-R-T und dann Y oder Z hier auf der deutschen Tastatur. Das ist auch so ein Standard, der sich schlicht und ergreifend gehalten hat. Hintergrund war mal, ich habe das auch nur nachgelesen, also ich bin da kein Fachmann auf dem Gebiet jetzt. Ja. Genau, richtig. Genau, ganz genau, ganz genau. Also man hat sich irgendwas bei gedacht, wenn man so die Tastatur so anordnet. Und das war genau das, was Sie sagen, ne, dass da irgendwie die Dinger sich nicht in die Quere kommen oder verhaken, diese Wahrscheinlichkeit minimiert wird. Und jetzt kann man sich auch als Nicht-Ergonomie-Experte so aus dem Gefühl vorstellen, wenn es dieses Phänomen nicht mehr gibt, ja, dass es dann wahrscheinlich ein anderes Optimierungskriterium geben müsst, nun effizient anordnet, dass man möglichst schnell und fehlerfrei schreibt beispielsweise, ne? Ohne dass ich jetzt wüsste, wie das aussieht. Das hat sich aber immer gehalten. Ne? Und das ist halt auch so wie, nehmen wir mal an, den Linksverkehr in Großbritannien jetzt beispielsweise. Ne? Das sind dann Standards, wo man weiß, okay, es wäre wahrscheinlich für die ganze Welt besser, wenn man komplett umgestiegen wird. Aber wenn sozusagen die Pinguine da auch nicht springen, dann verharrt eben alles dann mehr oder weniger aufgrund von Netzeffekten, direkten und indirekten, in sozusagen der bisherigen Konstellation. Und das mit diesem Thema Switching Costs und Login, das ist letztendlich das, was wir eben an diesem Facebook-Beispiel schon so ein Stück weit vorweggenommen haben. Also dieser Zustand, dass dann aufgrund von Netzeffekten wir in einem Standard verharren, der möglicherweise nicht optimal ist, das ist dann der sogenannte Login-Effekt. Und dieser Login-Effekt, der ist natürlich umso größer, je größer wiederum diese Wechselkosten oder diese Switching-Costs sind. Und hier einfach, um das nochmal klar zu machen, diese Folien, das ist hier so ein Stück weit, haben wir hier das Beispiel so von so einer Standardsoftware im Unternehmen drin. Sie haben Anschaffungskosten, Sie haben Einführungskosten für den neuen Standard, Sie haben Schulungskosten, Investitionen in den abzulösenden Standard gehen verloren. Sie haben vielleicht diese Standardsoftware, die Sie im Unternehmen hatten, lang und aufwendig an Ihre Geschäftsprozesse angepasst. Alles das geht verloren. Das heißt, wenn Sie sich jetzt für einen neuen Standard entscheiden in Ihrem Unternehmen, haben Sie richtig hohe Switching-Kosten oder Wechselkosten zu tragen. Und je geringer diese sind, logischerweise, umso schwächer ist auch der Login-Effekt. Und wir hatten ja eben dieses Beispiel bei Facebook oder diesen sozialen Netzwerken, sind diese Wechselkosten eben klar geringer. Ich kann einfach mal versuchen, das dann entsprechend mit einem neuen Standard zu versuchen. Ne? Hier haben wir eine relativ hohe Abhängigkeit und genau dadurch kann das eben zu so einer Monopolisierung des Marktes werden, was der Winner-Takes-It-All-Effekt genannt hat, aber wo der Kommilitone sehr, sehr gut, fand ich, darauf hingewiesen hat. Es muss vielleicht nicht gleich zu einem Standard hingehen, sondern vielleicht ist es nur eine Konsolidierung zu einigen wenigen. Und dieses Thema mit den Netzeffekten und dem Basisnutzen und diese ganzen Auswirkungen, die wird uns auch noch in der nächsten Woche beschäftigen. Ja, für heute dann herzlichen Dank.